Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Airtimers Podcast mit eurem Trio Infernale. Wir sind David, Andi und Chrissy und gemeinsam plaudern wir über Achterbahnen, Freizeitparks, Reisen und alles, was uns sonst noch so Spaß macht. Achtung, die Bügel schließen, wir starten in eine neue Folge.
So, einen wunderschönen guten Tag, wann auch immer uns ihr hört oder wo ihr uns hört. Wir sind bei Episode 45. Wir leiten jetzt offiziell die Road to 50 ein. Bald haben wir Goldene Hochzeit, ist glaube ich die 50. Folge dann eventuell. Beziehungsweise wir haben ja schon mehr Folgen, wenn man den Wochenrückblick mitzählt. Aber wir zählen natürlich jetzt hierbei die Hauptepisoden. Chrissy und David sind auch wieder am Start. Ich sehe das. Wir haben ja mittlerweile eine Videokonferenz quasi, wenn wir uns hier zur Podcast-Aufnahme treffen. Wir sind ja immer noch gute 900 beziehungsweise über 1000 Kilometer voneinander entfernt. Aber was macht die Technik nicht heutzutage alles möglich? Unser heutiges Thema ist mal wieder ein Park-Talk. Die kommen ja relativ gut bei euch an. Wenn wir spezifisch über einen Park sprechen, wir haben jetzt mittlerweile 3 von den Park-Talks, zwei in Baden-Württemberg komischerweise, einmal Trips Drill und einmal in den Europapark. Ich fange jetzt nicht mit, was haben wir noch in Baden-Württemberg, der Schwarmpark war in Bayern? Nee, der Schwarmpark, darüber sprechen wir aber jetzt heute mal nicht. Wir haben dann noch den Parktalk mit Epcot, das fällt so ein bisschen weg von der Baden-Württemberg-Reihe und wollen jetzt einmal in ein Nachbarland von uns schauen. Und zwar mehr oder weniger das Nachbarland, ich würde mal einfach mal behaupten, wo die Deutschen, zumindest die Freizeitpark-Fans am häufigsten sind, und zwar in die Niederlande. Und dort befindet sich nämlich ein Freizeitpark, der, ich glaube, jedem etwas sagt. Und das ist natürlich der Efteling. Das ist nicht nur einer der bekanntesten Parks, es ist auch einer der meistbesuchtesten Parks. Und wo wärt ihr denn, wenn ich beim Airtimers Trio Infernale, wenn es nicht noch eine kleine Geschichtsstunde zu der Efteling gibt? Das habe ich natürlich auch schon bei Epcot gemacht. Den Park-Talk möchte ich mit einer kleinen Efteling-Geschichtsstunde beginnen. Ich habe ein paar Fakten zusammengefasst. Natürlich wird das keine lückenlose Zusammenfassung. Wenn ich das machen würde, könnte ich die 45 Minuten mit der Geschichte füllen. Aber jetzt gibt es ein paar Facts bzw. Geschichtsfacts zu Efteling. Und zwar wurde die Idee für diesen Park, beziehungsweise es war die Idee für einen Sportpark, 1933 von Kaplan Ritra und Pastor de Keen, ins Leben gerufen. Kaplan und Pastor, es wurde quasi von einer kirchlichen Instanz ins Leben gerufen. 2 Jahre später, 1935, am 19. Mai, gab es dann die Eröffnung des Sport- und Wanderparks. Damals gab es ein Hauptfußballfeld, 2 Übungsfelder und eine Spielwiese. Natürlich, wie sollte es anders in Europa sein? Wenn, dann geht es hier um den Fußball natürlich. Aber dann so langsam aber sicher nahm das alles seinen Lauf. Ein Jahr später wurde schon ein Spielplatz mit einem Karussell und einer Ponybahn errichtet. Der Sportpark wurde dann in den Folgejahren stetig erweitert, bis im Jahr 1949 nämlich diese Ausstellung de Schön, das ist anscheinend eine sehr bedeutende Ausstellung, stattfand in damals ja noch im RK Sportpark, nicht in Efteling. Und 1950 wurde dann aber die Stiftung Naturpark Efteling gegründet, mit dem Ziel der körperlichen Ertüchtigung und Erholung für die Bewohner der Region und natürlich um den Tourismus anzukurbeln. 1951 konnte man dann auch schon 50.000 Besucher in den Naturpark Efteling begrüßen. Ja, 1952, also zwei Jahre später nach dieser Gründung der Stiftung, hat man dann das Herzstück von Efteling eröffnet, und zwar den Märchenwald. Hier gibt es natürlich, jetzt habe ich eine schlechte Vorbereitung, das tut mir sehr leid. Hier gibt es natürlich auch ein paar Märchen, die zur Eröffnung dann schon vorhanden waren. Und die Märchen der ersten Stunden waren Dornröschen, Schneewittchen, der Froschkönig, die magische Uhr, die chinesische Nachtigall, die ungezogene Prinzessin, die sechs Diener, das Zwergendorf, Frau Holle und Bertram Botschafter. Einige dieser Märchen findet man auch noch heute. Ja, ein paar Märchen sagen uns, also mir persönlich und ich glaube dem lieben David und der lieben Chrissy jetzt auch nichts. Aber viele der Märchen, zum Beispiel der Froschkönig oder die chinesische Nachtigall, kann man jetzt auch noch begutachten. Die sind noch vorhanden. Und allein durch diese Eröffnung des Märchenwalds konnte man den Besucherfluss auf knapp 223.000 Besucher erhöhen. Und damals hat eine Eintrittskarte zum Beispiel, hat 80 Cent gekostet. Das wären jetzt umgerechnet 36 Cent im Euro. Auch sehr interessant, wenn man sich die Preise heutzutage dann mal anguckt. Ja, noch ganz nett erwähnt für zu den früheren Jahren. 1959 gab es dann diese Papierschlucker, Holle Bolle Gays, die ja dann weltbekannt wurden, also da hat man etwas erschaffen, wofür dann Efteling so ein bisschen stand und auch heute noch ist es immer wieder ein großer Spaß für die Kinder, das beobachte ich zumindest immer wieder, da dann was reinzuschmeißen, wenn man dann länger an dieser Stelle Rast machen muss. Muss ich leider sagen, dass das Ganze auch ein bisschen nervig ist, wenn der
nicht
dann tausend.
Nicht nur Kinder machen das gerne, ich mache das auch immer noch sehr gerne.
Guckt, ein bisschen
Kinder
nervig,
jeden
aber,
Alters machen das.
Genau,
gerne.
Kinder jeden Alters, sagen wir so. Genau. 1978 wollte man dann allerdings mal mehr als ein Märchenwald werden, hat das Spookslot eröffnet und konnte zu diesem Jahr schon 1,5 Millionen Besucher begrüßen. Python wurde dann die erste Achterbahn im Jahr 1981 und die wurde dann auch ein großer Erfolg. Efteling hängt ja auch sehr an dieser Achterbahn. Man hat sie ja jetzt vor kurzem erst geretrackt komplett. Sprich, man wollte nicht, dass die abgerissen wird oder ersetzt wird. Man wollte genau das Gleiche, nur mit besseren Fahreigenschaften. Ja, genau. Ich überspringe mal ein paar Jahre. Es wurde natürlich stetig erweitert und erweitert, wie man die meisten Attraktionen von Efteling ja auch heute noch kennt. 1999 gab es dann diese Aufteilung in diese vier Reiche, die man heutzutage kennt. Und es fand auch schon bereits 1999 das erste Mal der Winter-Efteling statt. Jetzt noch ein Fact für Dave, für David ganz besonders. 2001 wurde dann eine erfolgreiche Award-Winning-Eisshow im Efteling-Theater aufgeführt. ich wusste es ehrlich gesagt nicht, fand ich auch relativ uninteressant, aber David ist ja unser großer Eisshow-Fan, deswegen wollte ich das noch erwähnt haben. Und ja, ich glaube, ab dann ist den meisten die Efteling-Story so ein bisschen bekannt, zumindest was so an Attraktionen kam. Man hat 2007 den Fliegenden Holländer eröffnet, man hat 2012 Aquanura eröffnet, 2015 Baron, Achtinechen Achentich oder so. Hat immer weiter erweitert und kann mittlerweile, im Jahr 2018 hat man schon 5,35 Millionen Besucher begrüßt, was heißt, dass es mehr oder weniger, ich glaube, es ist der drittmeistbesuchte Park in ganz Europa nach dem Disneyland und dem Europapark. Man ist noch immer so mit dem Europapark so ein bisschen im Battle, sage ich mal, jetzt nicht offiziell, aber das könnte eng werden die nächsten Jahre, weil Efteling hat sich natürlich ein hohes Ziel gesetzt. Ich glaube, die 6 Millionen Besucher wollte man bis 2025 erreichen, wollte auch gut investieren und ja, dann kam Covid. Darüber wollen wir aber heute nicht sprechen. So, jetzt habe ich genug gequatscht und habe so ein bisschen mal die Geschichte von Efteling natürlich sehr, sehr lückenhaft und sehr, sehr dünn nur umschrieben. Wer da gerne natürlich mehr zu wissen möchte, auf der Efteling-Seite selber gibt es da relativ viele Infos und möchte natürlich euch beide jetzt mal zu Wort kommen lassen und einfach mal fragen, wenn ihr Efteling hört, was verbindet ihr mit diesem Park oder was kommt euch als erstes in den Kopf? Chrissy, vielleicht fängst du mal an.
Oh, ich habe gedacht, David darf anfangen, aber gut, dann fange ich
dann
an.
Darf David anfangen, wenn du möchtest.
Na, jetzt ist er schon eingeschnappt hier. Unsere kleine Diva. Also ich komme ja aus Österreich und ich habe so mit Efteling jetzt nicht so die extreme Verbindung wie ihr zum Beispiel oder gerade du, weil für mich ist es halt schon sehr, sehr weit weg und deshalb ist es für mich ein Park, den ich das erste Mal erst 2012 oder so besucht habe. Also wirklich jetzt kein Park, der für mich anders ist, mit dem ich groß geworden bin. Ich war auch die ersten 3 Male nur bei Winter-Efteling dort, also gar nicht im Sommer, und war dann das erste Mal 2018, glaube ich, erst im Sommer in Efteling. Also ganz faszinierend. Wenn ich an Efteling denke, dann ist es für mich einfach eine ganz eigene Atmosphäre, die dieser Park hat. Und das ist für mich halt wirklich gemeinsam mit einem guten Disney-Park, das sage ich jetzt gezielt so, weil gerade in Paris zum Beispiel mir die Atmosphäre eben fehlt, aber ich finde, das ist ein Park, der ja ganz einzigartig ist und gar nicht nur so von seinen Attraktionen lebt, sondern einfach von allem drumherum und von der schönen Gestaltung und von der Einzigartigkeit einfach. Ich bin ja ein großer Dark Ride-Fan und deshalb mache ich auch den Park echt gerne, weil ich einfach finde, dass dort halt auch gezeigt wird, dass man sehr wohl auch also Dark Rides pflegen kann, auch ältere Dark Rides gut immer noch Besucher ziehen können. Und ja, wenn ich an Efteling denke, dann denke ich an gute Dark Rides, schön geschaltete Sachen, tolle Wegführung, schöne, saubere Parkanlagen. Und eigentlich ist das bei mir immer, Efteling verbinde ich immer mit ein bisschen Entspannung, um ehrlich zu sein. Also finde ich, es ist ein sehr entschleunender Park.
Also ist quasi das, was 1952 gegründet wurde, ein Natur- und Erholungspark, irgendwie noch erhalten geblieben. Sehr schön.
David, auf oder? Eine gewisse Art und Weise schon, aber gerade der Sportding habe ich jetzt, also muss ich sagen, also mit Fußball und Sport empfinde ich da jetzt nichts mehr. Also ich finde, das
sieht man da gar nicht. Ich meine, die 20.000 Schritte sind bei einem Efteling-Tag sehr schnell überschritten, also ein bisschen sportlich Aktivität hast du da schon in dem Park, das würde ich jetzt
definitiv
schon behaupten.
Ja, das stimmt.
Ja, also die Wege spielen da auf jeden Fall in den Sportfaktor mit rein. Also es ist ja wirklich ein sehr großer Park, der da mitten in diesen Wald gepfeffert wurde. Und was ich immer ganz cool finde an Efteling ist, man merkt halt, dass der Park organisch gewachsen ist. Also das kam jetzt nicht vom Reißbrett, sondern es wurde stetig erweitert. Und dementsprechend ist der Park mittlerweile ziemlich groß. Es gibt lange Wege. Das Parklayout verwirrt mich jeden Besuch aufs Neue. Aber das gehört da einfach dazu, dass man so ein bisschen durch den Wald irrt. Ich zumindest. Und nein, das macht das für mich eigentlich auch aus. Ich finde, das hat auch so ein spannenden Relaxing-Faktor auf jeden Fall, gerade durch die Parkanlagen, durch die wahnsinnig vielen Bäume, durch den Wald, in dem eben der Park steht. Dark Rides, großes Ding in Efteling, meiner Meinung nach auch immer noch die Hauptattraktion und nehmen irgendwelchen Achterbahnen den Rang absolut ab. Ja, ich mag Efteling einfach wirklich unfassbar gern. Es ist jetzt kein High-Thrill, super-duper, keine Ahnung, Adrenalin-Park, aber ich bin jedes Mal gerne dort. Ich habe da immer eine gute Zeit. Ein Besuch im Märchenwald gehört 100%ig jedes Mal dazu, auch wenn man da unglaublich viel Zeit verbringen kann, wenn man sich alles anschauen mag. Und dementsprechend bin ich ein großer Fan und finde die Geschichte des Parks eigentlich auch sehr interessant, wie du das zum Beispiel jetzt schon vorgestellt hast, lieber Andi. Und nein, Efteling, tolle Sache, aber bitte keine Eisshows mehr.
Aber was du gesagt hast mit Märchenwald, ich finde es halt voll ein Park im Park. Also ich finde, ja, dieser Märchenwald alleine wäre schon für viele ein richtig hochwertiger, kleiner, eigener Freizeitpark. Und allein im Märchenwald kannst du wirklich locker lässig einen ganzen Tag verbringen. Also ja, ich muss sagen, ich muss mich da selber oft an der Nase nehmen, weil ganz oft lasse ich den auch echt fast schon aus, weil
du weißt,
wenn
es
ich da reingehe,
aus.
Ich komme nicht mehr raus, genau, es ist so ein bisschen Selbstschutz, also ich weiß auch zum Beispiel, ich war jetzt mit Gabriel gar noch nicht im Märchenwald, weil ich weiß, der kommt da auch nicht mehr raus, also das ist einfach auch so schön gestaltet und auch so, macht halt richtig Spaß da drin. Und es gibt sehr viele schlechte Märchenwälder, deshalb kann man das schon wertschätzen.
Da kann ich
jetzt habt ihr so ein bisschen...
Nein, ich kann da eh noch was zu sagen, weil das letzte Mal, als ich da war, war ich mit Freunden da, die ich in meinem Auslandssemester kennengelernt habe, weil zwei davon wohnen in Breda, das ist ja gleich um die Ecke, und so sind wir da einen Tag nach Efteling gefahren und die haben sich alle so ein bisschen gesträubt, in den Märchenwald zu gehen, zumindest die nicht halt wirklich Locals sind. Weil ja, Märchenwald, das hat eben für uns coole junge Teens natürlich so einen kleinen Stempel drauf. Aber jeder fand es richtig cool. Also es ist einfach echt gut gemacht, schaut wunderbar bezaubernd aus, es ist interessant. Und du kannst da echt viel Zeit verbringen, ohne dass du dir denkst, das wäre jetzt vergeudete Zeit. Also es ist Zeit, die man gerne dort verbringt und das ist doch immer schon viel wert. Also ich glaube, das bezaubert auch heute noch jung und alt, auch wenn man glaubt, Märchenwald, das klingt auch schon so nach 1950. Es ist es definitiv nicht, weil sie das echt gut in Schuss halten, spannend aufgestellt haben und kann ich echt immer nur jedem empfehlen, sich da mal einen Haufen Zeit für zu nehmen.
Ja, ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen, das habe ich auch schon oft beobachtet mit Freunden oder so, die das vielleicht nicht kannten, dass so, warum soll ich denn in den Märchenwald, was soll ich denn da? Und es ist natürlich auch immer dann eine Frage, wenn man den Park jetzt nicht gut kennt, ist es natürlich immer so eine Sache, ja, gehe ich jetzt mit denen in den Märchenwald, weil es geht wirklich viel Zeitflöten, sage ich mal, und ich weiß, dass der Märchenwald kann eine Abkürzung sein, aber ich sträube mich jedes Mal. Es gibt einen Pfad, wo du schnell vom Eingang Richtung Traumflug kommen kannst. Ich sträube mich aber jedes Mal durch den Märchenwald zu gehen. Obwohl ich jetzt 20 Mal locker schon in Efteling war, habe ich immer das, also ich werde mich immer verlaufen. Ich werde immer den falschen Weg wählen am Anfang. Klar, das könnte man irgendwie sich mal reinstudieren und wo es denn jetzt wirklich lang geht. Aber ich bin dann auch einfach viel zu neugierig, weil Efteling ja auch wirklich viel Liebe da reinsteckt und auch viel Neuerungen da auch immer wieder. Ich glaube, es gibt fast alle zwei Jahre ein neues Märchen und man muss einfach mal auch mal sagen, dass diese Märchen im Millionenbereich liegen. Also die investieren da unfassbar viel Geld. Ich glaube, was Efteling in ein Märchen investiert, da investierten manche Märchenparks oder Märchenwälder in alle ihre Märchen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass kaum einer, außer man ist wirklich so, ich bin viel zu cool dafür, nicht aus diesem Märchenwald begeistert rausgehen wird, weil auch gerade trotz der sprachlichen, was heißt Barriere, aber klar, die Märchen sind auf Niederländisch tonmäßig ausgestattet, was ja auch Sinn macht. Der Park wird von, ich glaube, 90% Niederländern besucht, weil es einfach deren Jahreslebensding ist. Also ich habe das Gefühl, jeder Niederländer muss fast einmal im Jahr nach Efteling. Klar werden die Kinder, ist es auf Kinder ausgerichtet, aber man kann sich die Märchen, wenn man dann Interesse hat, auf Deutsch noch durchlesen, aber man, wenn man mal ehrlich ist, jeder von uns kennt die meisten Märchen, die dort abgezeigt wird und es ist oft so gut dargestellt, dass man, ja, da stört der Ton auch nicht und ein paar Niederländisch ist jetzt nicht so entfernt vom Deutschen, ja, da kriegt man das noch hin, dass man da die Story, die ja auch für Kinder erzählt wird, ein bisschen folgen kann. Jetzt mal abgesehen vom Märchenwald, das habt ihr jetzt ein bisschen vorgegriffen, aber das fand ich jetzt ganz gut, dann haben wir das schon mal so ein bisschen, betitelt, aber wir haben natürlich auch Achterbahnen in Efteling und da haben wir eine, ich sag mal, interessante Auswahl, weil der Park ist ja schon die Hauptzielgruppe, ich sag mal, wovon er viel besucht wird, sind Kinder. Und wenn man sich jetzt mal das Line-up des Parks vor letztem Jahr anschaut, hat man mit Python, eine Looping-Achterbahn, Baron, einen Dive-Coaster, auch mit Inversion. Man hat, den fliegenden Holländer zähle ich jetzt erstmal nicht dazu. Man hatte die Bobbahn, den Bob, was aber auch, ich würde schon sagen, leichten Thrill-Faktor hatte. Und man hat natürlich die beiden Holzachterbahnen, jetzt auch nicht unbedingt für Kinder, also es gibt schon viele Kinder, die damit fahren, aber die sind jetzt auch erstmal, ich sag mal, recht mächtig. Und natürlich Vogelrock, auch eine relativ spektakuläre Bahn. Und bis dato hatte man einfach keine Achterbahn für Kinder. Und hätten die jetzt letztes Jahr nicht Max und Moritz eröffnet, wäre das auch meine erste Wahl gewesen für, ja, das braucht der Park, weil die Frage will ich euch später noch stellen, da könnt ihr euch schon mal ein paar Gedanken drüber zu machen. Aber mich hat das immer schon gewundert, warum Efteling doch recht wenig Attraktionen bzw. Achterbahn kinderbezogen da bietet. Aber ja gut, dem hat man jetzt dann mit dem Doppel-Powered Coaster dann ein bisschen Einhalt gegeben. Ob es jetzt die beste Wahl war, bleibt dahingestellt. Chrissy schüttelt schon den Kopf. Ihr gefällt es, glaube ich, nicht so ganz. Ich muss sagen, ich warte da gerne nochmal ab. Ich habe die Bahn jetzt erlebt, als sie ja mit den ganzen Covid-Maßnahmen zugepflastert war, mit diesen unfassbar schrecklichen Spuckschutzwänden und ja, sie waren noch relativ nackt, wenn man sich den Bob, die Bobfläche kannte, da waren einfach nur Bäume. Jetzt hat man ein relativ plattes Feld, schön angelegt, aber es war halt noch kaum Bepflanzung da. Aber das wird ja die kommenden Jahre jetzt oder auch dieses Jahr schon mit einer neuen Bäckerei und sowas ein bisschen aufgehübscht und da bin ich gespannt. Was haltet ihr denn so allgemein von den Achterbahnen oder der Achterbahnauswahl in Efteling? David, diesmal darfst du anfangen.
Ja, witziger Punkt. Ich habe mir auch am Anfang gedacht, ja, irgendwie ist es relativ thrill-lastig oder für Familien mit älteren Kindern ausgelegt, das gesamte Achterbahnportfolio. Aber da war Max und Moritz ist bei mir halt noch nicht so wirklich am Schirm, weil das jetzt einfach in dieser turbulenten Zeit dazu gekommen ist. Ich glaube, es ist eine gute Ergänzung, weil es einfach so eine kleine Lücke schließt. Nichtsdestotrotz würde ich mir noch eine Familienachterbahn wünschen, die dezidiert eben auf Familien oder Familien mit jüngeren Kindern auch ausgelegt ist. Da reden wir aber, glaube ich, ja später nochmal irgendwie so ein bisschen mehr zu. Ansonsten hat Efteling ein sehr, sehr solides Portfolio, würde ich jetzt sagen. Also ich fahre alle Achterbahnen ganz gern. Auch mit Python muss ich ja immer noch so ein bisschen hadern, weil ja, das hat halt Kultfaktor für den Park und die Niederländer. Für mich ist das aber halt so ein bisschen Schnee von gestern. Trotzdem fahre ich es immer noch ganz gern. Und
bist du denn cool. Die neue Version schon gefahren?
Ja, bin ich tatsächlich. Ah, okay. Die war da gerade eröffnet, als ich das letzte Mal da war. Ja, mein, so viel megamäßig hat sich da jetzt nicht verändert.
Gut, die Fahrt ist natürlich bedeutend angenehmer geworden, aber das Layout ist halt immer noch
relativ. Ist halt immer noch
das Schnöde, sagen wir mal
so. Richtig. Und wir wissen ja, dass David es gerne mag, wenn es mal rappelt. Also ist das für mich vielleicht auch keine Verbesserung.
Was heißt, ja, es war same, same, but different. Also irgendwie, es war noch das Gleiche mit neuen Fahreigenschaften, aber war jetzt nichts Mordsmäßiges. Aber muss natürlich da mal positiv betonen, dass sie sich um ihre alten Attraktionen kümmern. Und das ist ja mittlerweile teilweise auch ein bisschen zur Seltenheit geworden. Und das finde ich sehr positiv. Ansonsten, Joris in der Drag fahre ich unglaublich gern. Sind zwei gute Achterbahnen, flott unterwegs, cooles Layout. Der Drache, sofern er denn funktioniert, macht auch ordentlich was her, wenn er da Feuer spuckt. Und ich finde, Vogelrock ist mega underrated. Ich mag den Vogelrock extrem gern. Die Warteschlange ist zu einem Teil eigentlich jetzt auch nicht so schlecht, wie das oft dargestellt wird. Ja, die Station ist halt ein bisschen, ja.
Die alte Warteschlange war ganz nett, aber die die ist unspektakulär.
Sie ist zweckmäßig.
Also ich glaube, über Warteschlangen in Efteling brauchen wir echt nicht sprechen, weil die sind einfach Murks.
Bis auf die vom Holländer.
Bis auf die vom Holländer, ja, das Symbolica. Ist die einzige, die man rausheben darf. Findest du Symbolica jetzt so toll? Ich finde die Warteschlange jetzt wie neu die Attraktion ist, jetzt auch nicht so außergewöhnlich toll.
Wenn man reingeht, ist sie schon ganz gut, aber der Außenbereich ist halt wieder ein Blödsinn. Aber wurscht. Ja, Vogelrock mag ich extrem gern. Dunkelachterbahn mag ich ja wirklich generell. Aber auch vom Thema her mag ich das wirklich. Ich sage jetzt, was ich mag. Ich mag alles irgendwie. Ja, den Holländer mag ich halt gar nicht. Das ist die andere Seite der Medaille. Verschwendeter Stahl, muss ich dazu sagen. jetzt trete ich hier wieder in so ein kleines Ding. Nee, weiß nicht. Den Holländer ist für mich Käse. Also ich mag ihn nicht. Also die Gestaltung ist zwar schön, der Achterbahnpart ist unnötig. Das mit diesem Nebelraum, ich habe jetzt schon bei jeder Fahrt, die ich hatte, war dieser Nebelraum
Achtung, nicht existent. Wenn ihr den Holländer noch nicht gefahren seid, dann hört jetzt bitte nicht zu, weil diese Bahn müsst ihr ohne Spoiler fahren. Und Achtung, erzähle ich ja nichts, weil, ja.
Ja, aber das ist eine Bahn von 2007. Also wenn wir jetzt trotzdem über alles nicht sprechen können, dann können wir hier auch ganz irgendwann aufhören.
Nee, wir dürfen drüber sprechen, aber wir müssen trotzdem eine Spoilerwarnung raushauen. Weil es gibt Menschen, die den Holländer noch nicht gefahren sind. Und ich war zum Beispiel sehr froh, dass ich den Spoiler freigefahren bin. Wir dürfen gerne darüber sprechen, aber mit einer Spoilerwarnung.
Gut, okay. Also wirklich viel spoilern kann ich eh nicht, weil bei mir jedes Mal die Effekte nicht funktionieren. wirklich jedes Mal, wenn ich das Teil fahre, funktionieren die Effekte nicht. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist oder ob ich nur den Eindruck habe, dass sie nicht funktionieren, aber ich finde es einfach sehr unspektakulär und irgendwie, weiß nicht. Also nein, mit dem Holländer kannst du mich nicht hinter dem Kamin hervorlocken, tatsächlich. Ja. Jetzt bin ich hier wieder im Aus.
bevor Chrissy ihre Meinung dazu sagt, was wäre deine Go-To-Achterbahn, wenn du jetzt in Efteling reingehst und du müsstest jetzt zu einer gehen, wo würdest du als erstes hinrennen? Schnell gehen.
Schnell gehen, rennen, das wirst du mich nicht erleben.
Ja, deswegen.
Ich glaube vom Gesamtpaket wahrscheinlich den Baron. Ich finde es immer noch die Wahl der Achterbahn ein bisschen weird, um ehrlich zu sein, für den Park, aber sie haben das gut umgesetzt, von der Storyline extrem gut, vom System, auch der Warteschlange extrem gut mit den Pre-Shows, den, Schließfächern möchte ich das jetzt mal nennen, wie sie das gemacht haben. Nee, ist rundum gelungen, coole Storyline, ist halt eine sehr, sehr kurze Fahrt, aber sie macht viel Freude. Ja, und ansonsten Joris Endertrag natürlich auch. Aber wenn du sagst, eine muss ich mir jetzt dezidiert aussuchen, würde ich tatsächlich den Baron nehmen. Ja, das habt ihr euch jetzt auch nicht erwartet. Ich wahrscheinlich auch nicht von mir selbst, aber so ist es halt.
Ja, du hast mich überhaupt sehr überrascht, weil ich habe auch gedacht, dass du eigentlich so den Klassiker Python lieber hast, als du gesagt hast. Also ich habe gedacht, von allen hier würdest du die Bahn wahrscheinlich am meisten feiern, von uns dreien, aber da hast du mich auch ein bisschen überrascht heute. David ist heute unser Überraschungskandidat. Ja, ich muss sagen, wenn ich an Efteling denke, denke ich halt grundsätzlich nicht wirklich an Achterbahnen. Und die Achterbahnen, die dort sind, ich bin auch ein riesengroßer Fan von Vogelrock. Also ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt, dass das für mich eine der Bahnen ist, die am meisten underrated ist überhaupt. Wobei ich gar nicht glaube, dass sie underrated ist. Sie wird halt nur einfach oft vergessen. Also ich glaube, es ist halt eine Bahn, die man nicht so in den Fokus hebt, weil wenn man an Efteling denkt, gibt es halt einfach echt andere Kaliber, über die halt öfter gesprochen wird. Ja, ich bin ein riesengroßer B&M-Fan, das ist kein Geheimnis, somit finde ich Baron wirklich toll, ich finde die Bahn sehr gelungen, ich mag die Musik, ich mag aber die Musik von allen Efteling-Attraktionen, also ist auch wieder so ein bisschen relativ. Ich bin ja nicht der größte Holzachterbahn-Fan, aber hier mag ich die Bahnen beide sehr gerne. Sind echt lustig und echt machen Spaß. Lassen sich auch gut öfters fahren und auch ohne irgendwelche Schleudertraumen. Also ist echt wirklich sehr gelungen. Wobei ich hier die Feuerseite, glaube ich, lieber fahre als die Wasserseite, wenn ich jetzt.
Das ist bei mir, glaube ich, immer einmal finde ich die besser, mal die besser. Also ich weiß nicht, ob ich, glaube ich, da eine Entscheidung treffen könnte.
Ich bin Team Wasser, das kann ich schon mal sagen. Also das hat sich bislang immer rauskristallisiert, dass ich die Wasserseite lieber mag.
Ja, ich verstehe deinen Punkt zum fliegenden Holländer auf eine gewisse Art und Weise durchaus. Ich finde jetzt vor allem auch, dass der zweite Teil der Fahrt einfach echt nicht wirklich viel Spaß macht, weil es einfach echt nicht sehr angenehm ist zu fahren und ich bin ja jemand, der nicht so sehr, der normalerweise eher so das Weichei ist, deshalb wäre es jetzt auch nicht gerechtfertigt zu sagen, die Bahn ist super, wenn wir alle wissen, sie fährt sich nicht super, also muss man schon realistisch bleiben, aber ich finde der Grundgedanke und allein diese stimmungsvolle Warteschlange und der tolle Einstiegbereich, die Station und das Ganze drumherum ist schon sehr gut gelungen. Ich finde auch den Dark Ride Teil, ich hatte das Glück, bei mir hat zumindest, ich weiß ja nicht genau, was passieren hätte sollen, weil ich eben, wie gesagt, spoilerfrei da durchgefahren bin. Aber für mich war es alles sehr stimmungsvoll und hat sehr gut funktioniert. Und ich habe mich einfach sehr überraschen lassen und ich war einfach sehr begeistert von dem ersten Dark Ride-Teil und mir hat das einfach sehr gut gefallen. Ich finde die Idee, Achterbahn und Dark Ride zu verbinden, immer super und ja, man sieht ja auch, wie toll diese Bahn angenommen wird. Also da hast du ja nie angenehme Wartezeiten, da ist immer die Hölle los. Und ja, magst du?
Ja, nee. Achso, ja, also ich für mich ist es quasi eigentlich auch der fliegende Holländer und eben halt nicht wegen diesem Achterbahnpart. Ich glaube, da sind wir uns alle einig und ich glaube auch keiner würde sagen, dass der wirklich das Ding ist, was jetzt den fliegenden Holländer ausmacht. Ich glaube, man hätte quasi auch einfach nur aus dem Turm dann eine Kurve runter in den Splash machen können. Ich glaube, das hätte jeder genauso gefeiert. Und auch nachher diese Fahrt, wo man noch über den See tuckert. Ja, der fliegende Holländer ist eine Bahn, wo du abgesehen nicht wie bei den Mackwasserbahnen dann schwimmst, sondern du fährst auf Schienen und ja, man merkt's. Also sie die ganze Zeit fährst du da diese Strecke entlang. Das ist natürlich nicht das Erlebnis, was es halt sein soll. Aber gerade diese Stimmung und dieser erste Dark Ride Part, die Musik, dieses Düstere, das flecht einen irgendwie so weg, zumindest mich und den David halt nicht, dass auf jeden Fall meine Go-To-Attraktion wäre. Und es ist auch fast immer die erste Attraktion, die wir ansteuern in Efteling, die oder Baron halt. Aber auch nur, weil Baron die meisten Wartezeiten oder die beiden haben die größten Wartezeiten meistens dann den Tag über. Und ja, aber ich glaube, wir hatten da schon einen ganz guten Punkt, wofür Efteling jetzt bei den meisten nicht unbedingt steht, ist Achterbahn. Es sind alles gute Bahnen, aber jetzt auch nichts, wo man sich so, also keine Attraktion, wo sich eine 5-Stunden-Fahrt für lohnen würde, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Wofür aber Efteling dann doch steht, sind nämlich die Dark Rides. Und da hat man jetzt mittlerweile, jetzt lass mich nicht lügen, 4 Stück. Wenn man den Fliegenden Holländer jetzt nicht dazu zählt. Wir haben Fata Morgana, das ist der älteste der 4. Dann haben wir den Traumflug. Dann haben wir Karneval Festival, eine Hommage an, also beziehungsweise von der Systematik ähnlich aufgebaut wie It's a Small World. Viele, viele Puppen, immer wiederkehrende oder verschiedene Länder und ein ätzender Ohrwurm, den, glaube ich, jeder hier jetzt im Kopf hat oder mitsingen kann, fast jeder unserer Hörer. Und dann haben wir den 2017 neu eröffneten, fast 40 Millionen Euro teuren Trackless Dark Ride Symbolica. Und wer unseren Podcast schon mal öfters gehört hat, weiß ja, dass ich ein sehr, sehr, sehr großer Fan und Verfechter von Fata Morgana bin und auch mit Abstand sagen würde, dass es nach wie vor der beste Dark Ride in Efteling ist. Und gerade dadurch, dass man, wenn man sich vorsieht, dass dieser Dark Ride fast 40 Jahre alt ist, eine unfassbare, wir haben ja schon gesagt, Efteling pflegt die Attraktion sehr, sehr gut. Und da ist das doch sehr, sehr beeindruckend. Und ohne jetzt zu spoilern, aber was viele, das will ich jetzt gerade mal bei Fata Morgana gar nicht außen vor lassen, das ist auch kein Spoiler, weil viele fahren da, glaube ich, dran vorbei, ohne es so richtig zu merken. Aber der vorletzte Raum bei Fata Morgana ist ja ein kleines Madhouse. Der ganze Raum dreht sich so ein bisschen mit dem Schlangenkopf etc. Ich will gar nicht zu tief reingehen. Aber da vielleicht mal darauf achten, dass es dann doch nochmal ein ganz anderes oder beeindruckendes Erlebnis, wenn man sich klar ist, warum das jetzt eigentlich so ist, wie es da gerade geschieht. David ist ja großer Fan vom Traumflug, glaube ich. Und Chrissy auch. Ja, vielleicht könnt ihr mal eure Liebe dazu so ein bisschen nochmal begründen, weil ich muss sagen, ich finde, es ist optisch ein sehr schöner Dark Ride. Auch mir gefallen diese riesen Nachtwelten und Planeten, die da rumschwirren, muss aber sagen, dass ich erstmal finde ich die Animatronics unfassbar schlecht, die dort drin sind, die Feen. Es ist teilweise sehr kitschig und ich finde es auch einfach nicht rund, weil man oft einfach leider viel Wand sieht und die Szenen greifen für mich auch nicht so wirklich über. David oder Chrissy, was habt ihr dagegen zu sagen?
Also ich finde, den Traumflug ist ein spannendes Gesamterlebnis mit kleineren Abstrichen. Das fängt ja schon mal bei diesem riesengroßen Eingangstor an, was einfach wahnsinnig eindrucksvoll ist und einen so ein bisschen in diese Feen- und Magiewelt entführt. Die anschließende Warteschlange ist die absolute Vollkatastrophe. Anders kann man das ja gar nicht betiteln. Das ist kompletter Schmarrn. Also es ist ein reines Kuhgatter, halb überdacht, einfach nur auf unglaubliche Massen ausgelegt und zerstört das Ganze so ein bisschen. Station das Gleiche, das steht ja eigentlich so mitten im Shop drin, was ein bisschen weird ist, aber wurscht. Die Fahrt selbst finde ich halt sehr interessant von ihrer, ich finde, sie erzählt jetzt keine stringente Story, aber sie zeigt eigentlich wunderbar eine Menge an Szenen, die im Großen und Ganzen irgendwie einen Sinn machen, ohne wirklich eben diese Geschichte so richtig zu transportieren. Das Fahrtsystem mag ich halt ganz gern. Suspended Dark Rides mag ich ja wirklich cool, wenn man da einfach einen feinen Effekt vom Fliegen irgendwie generieren kann. Die Animatronics, ja, zweckmäßig würde ich jetzt behaupten. Aber ich glaube, die müssen halt auch keinen umhauen irgendwie im Traumflug. Also diese kleinen zierlichen Elfen, Trolle und so weiter und so fort ergeben einfach ein cooles Bild. Der Soundtrack ist absolute Spitze und trägt enorm zum Erlebnis dazu bei. Und das Finale ist ja wohl ein ziemlicher Kracher, meiner Meinung nach, wenn man da durch diesen Wald nicht gurkt, aber pendelt, rundherum düst, wie auch immer man das jetzt nennen mag. Das
ist brettert.
Brettert, na gut. Also,
ich muss gerade nur was zum Finale loswerden. Ich finde, das ist eine coole Idee, aber finde den Raum ziemlich leer, muss ich sagen. Also du fährst die ersten 4 Helix-Runden, die du da fährst, siehst du quasi eigentlich nur ein bisschen Regen in der Mitte, was sehr cool ist, aber hast dann im Endeffekt siehst halt nur eigentlich den anderen Wagen auf der anderen Seite. Also, weiß nicht. Also, vielleicht ein bisschen verschenktes Potenzial.
Ich glaube, man muss sich da einfach extrem drauf einlassen. Also, so richtig hart musst du dich drauf einlassen.
Darf ich endlich meine Meinung sagen?
Hau raus.
Es brennt mir auf der Seele. Also ich finde, David hat es schon ganz gut beschrieben. Ich finde aber, die Station sieht für mich immer aus wie eine Metzgerei. Es tut mir total leid, aber so stelle ich mir einen Dorfmetzger vor. Also mit diesen Fliesen dort und alles drum und dran. Das ist für mich wirklich totales Metzgerei-Feeling. Aber wenn du dann ab dem Moment, wo du auf diesem komischen Fließband bist und da einsteigst, hat dieser Ride einfach... Er schafft es, alle meine Sinne zu stimulieren wie fast kein anderer. Also es ist einfach so, dass da ein ganz eigener Duft ist, finde ich. Es ist eine ganz eigene Musik. Es ist eine unglaubliche Stimmung. Hier wird so viel mit Licht gespielt. Und es triggert einfach alle meine Emotionen und alle meine Sinne. Und deshalb kann ich da auch total gut darüber hinwegsehen, dass dort vielleicht hier mal eine Wand ist oder dort mal eine Wand. Das liegt auch natürlich an dem Fahrsystem an und für sich. Selbst bei Peter Pan in Disney hast du Wände und siehst du Sachen, die du eigentlich beim Dark Ride von dem Kaliber normalerweise nicht erwartest. Und für mich ist es einfach eine komplett emotionale Sache. Ich glaube, man muss sich darauf einlassen können und einlassen wollen. Wenn ich da jetzt suche nach Fehlern, dann habe ich aber auch nicht dieses, da hat es mich nicht so reingezogen, wie es das soll. Ich finde, wenn du da einfach da drin bist und dann in diese einzigartige Welt eintauchst, ist ja was. Ich verstehe, was du meinst, Andi, weil das Problem, was ich dort sehe, ist, dass einfach die Qualität so extrem schwankt. Du hast teilweise diese total tollen dunklen Elemente mit diesen Planeten und mit diesem schönen Ding, wo du denkst, wow, das ist wirklich so qualitativ hochwertig, dass du da richtig eintauchst. Und dann kommst du eben in diesen Waldbereich, wo du denkst, so noch trashiger hätte dir den Animatronic nicht gestalten können, der da drin steht. Es ist einfach das ist so diffus, dass es einfach nicht zusammenpasst. Und dann wirst du halt teilweise sogar richtig rausgerissen. Also ich verstehe deinen Punkt voll. Aber für mich ist es einfach so, ja, es ist eine ganz eigene Stimmung, die ich einfach total gerne habe.
Aber würdet ihr jetzt behaupten oder würdet ihr sagen, dass wenn Efteling die Warteschlange und und die Station quasi in diesem selben Stil beziehungsweise viel optisch ansprechender gestaltet hat, würde das dem Ride gut tun oder ist es gerade so dieser Cut, den man hat? Man geht von diesem unfassbar sterilen, auf einmal kommt man dann quasi in eine neue Welt. Ich glaube, das ist ja so ein bisschen der Hintergrund, der dahinter steht. Oder würdet ihr sagen, wenn es von Anfang der Warteschlange richtig geil wäre oder optisch halt, ich sag mal, so eine IT-Warteschlange mäßig und dann halt noch die Station, wäre das irgendwie angenehmer oder wäre das noch
ein bisschen Ride nochmal aufwerten? Also ich finde, es würde den Ride absolut aufwerten, weil es einfach dazu beitragen würde, dass man von Anfang an in dieser Stimmung ist, die man halt auch einfach braucht. Und ich glaube, dass da halt jeder Mensch anders darauf eingeht. Wir wissen ja, dass du, Andi, zum Beispiel ja auch grundsätzlich sehr das Detail magst und dir immer sehr schwer tust oder für dich es sehr schwer ist, auch zum Beispiel, du sagst, du siehst Screens sehr extrem oder du hast einfach das Auge fürs Detail, dass dir solche Sachen einfach total auffallen. Wenn du von Anfang an in der ganz anderen Stimmung bist und auch schon von der Warteschlange in diese Welt anders eintauchen kannst, glaube ich, dann verzeiht man solche Dinge auch leichter. Aber wenn du von so diesem extremen Cut in diesen total tollen ersten Raum kommst und dann hast du schon wieder einen Cut, weil dann ist leider Gottes schon wieder der Animatronic nicht so toll und die ganze Stimmung ist nicht mehr so bombastisch. Das ist halt dann wieder das, was halt ein bisschen schade ist. Ich fände es total cool, wenn sie den Ride einfach wirklich komplett ein bisschen nicht modernisieren, aber einfach nur auf den gleichen Level überall bringen würden. Das wäre für mich eine der tollsten Sachen, weil ich finde das System an und für sich gut. Ich mag auch diese Helix, aber ich gebe dir auch recht. Also alles, was du kritisiert hast, bin ich total bei dir. Also ich verstehe die Punkte, die du hast, 100% und ich kann das auch nachvollziehen. Und wenn ich es jetzt rein von der Qualität vergleiche mit Fata Morgana, bin ich auch bei dir, dass Fata Morgana 100%ig der bessere und schöner gestaltete Dark Ride ist. Aber die Stimmung, die ich habe, wenn ich mit dem Traumflug fahre, ist eine andere als beim Fata Morgana. Weil ich einfach diese ganze, für mich reicht schon nur diese dunklen Räume, um zu sagen, boah, das ist der Knaller. Ich vergesse oft auch dann, dass dieser Wald da kommt. Das ist in meinem Kopf, ist das ist dann in dem Moment, wo ich mir denke, war das schon immer so? Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Das ist halt echt das, ja, also für mich ist es eine total emotionale Sache. Und wenn ich jedes Mal in dieser Station stehe, denke ich mir so, wie könnt ihr dieses Potenzial einfach nur verschenken? Und das Gleiche ist, wenn du ankommst, du bist noch so schön in dieser stimmungsvollen Ding und dann kommst du an und bist wieder in diesem Metzgerei und denkst so, wow, okay. Naja, aber es riecht dort voll. Jetzt wenigstens besser.
Ich glaube, der Punkt, den du da angesprochen hast, das ist absolut richtig. Ich muss ja auch dann tatsächlich dem Andi recht geben, Fata Morgana wäre der bessere, rein technische Ride und runder insgesamt, aber vom Gesamterlebnis ist Drumflucht da einfach nochmal ein bisschen on top, weil es sich mehr so in diese Welt entführt und mehr so mit dir als emotionales Subjekt spielt, dass du da mit reingezogen wirst. Aber jetzt können wir hier mal den Umschlag gern zu Fata Morgana machen. Es ist ein verdammt guter Ride und da ich möchte immer sagen, da hat man sich auch gut teilweise von Pirates of the Caribbean ein bisschen inspirieren lassen, auf eine andere Art und Weise. Was mich an Fata Morgana immer so fasziniert, ist diese Masse an Animatronics, die du hast, weil es sind ja sehr, sehr viele große Animatronics oder ich sage jetzt mal mannhohe, menschhohe Animatronics. Das ist schon sehr eindrucksvoll. Aber was bei mir da so ein bisschen immer das Ding ist, entweder verstehe ich die Story nicht ganz oder sie kriegt mich einfach nicht so, wie das Drumflucht jetzt hat. Also es ist zwar alles sehr eindrucksvoll und rund und super gemacht, kann man sagen, was man will, aber es packt mich einfach nicht so. Und ich muss dazu sagen, ich mag das Ride-System irgendwie nicht. Mag Boat Dark Rides ja an und für sich sehr gern. Das muss ich jetzt erläutern, ihr schaut jetzt verdutzt. Ich mag Boat Dark Rides sehr gerne, aber dieses Seilkabel geführte Boot-Dingens, wie die das bei Fata Morgana machen, das stört mich jedes Mal, weil du siehst ja doch immer diese großen Rollen unter dem Wasser immer und machst da auf einmal Turns, fährst da um die Kurve, als würdest du bei Fast and the Furious knallhart driften. Weiß nicht, irgendwie verdutzt mich das jedes Mal doch so ein bisschen.
Da muss ich jetzt nur kurz, also du hast lieber, dass du immer links und rechts gegen die Bande haust, weil du eine Kurve fährst und hast ein viel unruhigeres Fahrsystem und das macht es ja gerade aus. Das ist ja gerade das Problem, was ich meiner Meinung nach Piraten hat, dass du durch diese engen Turns viel kleinere Räume schaffen kannst. Also du kannst ja wirklich, du fährst ja wirklich teilweise in Räume, wo du gar nicht denkst, hey, wie komme ich denn jetzt hier rum und sowas. Also ich persönlich sehe es halt eher als Vorteil, dass man halt viel kleinere Räume schaffen kann, viel bessere Szenen, viel mehr um die Ecke denken kann, so jetzt mal ganz salopp gesagt. Aber ich verstehe deinen Punkt mit der Story. Die Story ist, aber das haben wir in allen Efteling Dark Rides, muss man jetzt einfach mal sagen, Storytelling ist mäßig, auch bei Traumflug ist das ist ja keine Story. Ich glaube, was Efteling immer mehr will, ist, dich in irgendeine neue Welt reinzuziehen. Und da ist die Story ja jetzt ganz, ganz salopp gesagt, du fährst in den Orient und siehst eine Fata Morgana halt und hast dann halt diese Gauner, bla und so weiter und so fort. Und das mit den Animatronics, das ist, glaube ich, das. Und was mich halt am meisten da fasziniert, dass du halt dieser Tanzsaal, wo dann nachher das Monster mit den interessanten Ohren, sage ich jetzt mal, über dir steht, was auch sehr, sehr beeindruckend ist jedes Mal. Da sind allein, glaube ich, 40 Animatronics gefühlt, die da sich alle sauber bewegen, alle irgendwelche, das Ganze irgendwie lebendig gestalten. Und ich glaube, das ist das, was mich immer begeistert. Aber wir dürfen einen Dark Ride jetzt gar nicht auslassen. Und zwar ist das der neueste. Und ich muss, bevor ihr jetzt da was zu sagt, ich habe ein kleines Problem mit Symbolika. Das ist zwar ein Dark Ride, der sehr, 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 sehr hoch gelobt wird. Und ich verstehe das auch. Denn bei meiner ersten Fahrt war ich komplett geflasht. Also man hat eine sehr, sehr gelungene Pre-Show, die mag ich auch jedes Mal. Will gar nicht spoilern, was da jetzt passiert. Find auch, ab dort ist die Warteschlange nett. Davor ist es halt ein Außenbereich, ein größerer, nicht besonders schön angelegter Garten, muss man jetzt einfach mal sagen. Und hat dann diese Wahl zwischen diesen drei Touren. Spoiler voraus, es macht keinen großen Unterschied. Nur die Szenen wirken manchmal ein bisschen anders und diese Effekte, die da nachher sind, sind relativ unspektakulär. Bei meiner ersten Fahrt war ich hin und weg. Also die Räume sind sehr, sehr gut gestaltet. Es gibt ein paar Elemente, die doch sehr, sehr beeindruckend sind. Die Wahlszene, ohne da jetzt weiter drauf einzugehen, finde ich sehr, sehr beeindruckend. Nur der Ride, die Räume sind sehr stimmig, also du hast eine sehr gute, es wirkt nicht wie ein Raum, sondern du hast wirklich 360 Grad eigentlich immer was zu sehen. Aber nach dieser interaktiven Szenen finde ich erstmal grauenhaft schlecht, machen die Atmosphäre sehr kaputt. Und danach lässt es halt ein bisschen nach, finde ich. Und das Problem, was ich mit diesem Ride habe, trotz dieser drei Touren, ist einfach, dass ich ich habe keinen Bock unbedingt, dann mich nochmal anzustellen. Ich fahre das Ding einmal, finde es sehr schön, habe aber nicht diesen, Wiederkehrfaktor oder
Rewrite-Ability.
Rewrite-Ability, genau. Jetzt mal Englisch. Und das spricht dann eigentlich wieder nicht für den Dark Ride, weil ich finde, gerade bei Fata Morgana oder Traumflug, die könnte ich jedes Mal fahren. Bei Symbolica ist es optisch gelungen, aber irgendwie, es fehlt mir irgendwas, aber ich kann es nicht in Worte fassen. Chrissy hat auch eine Meinung.
Ich habe eine Meinung, aber es liegt halt daran, dass ich halt schon andere Dark Rides mit diesem Fahrsystem gefahren bin, die halt einfach wirklich weit besser sind. Und ich weiß halt auch, wie man das machen kann, dass es halt irgendwie stimmiger ist. Also ich verstehe genauso wie du nicht, warum man überhaupt ein interaktives Element einbauen musste. Also ich finde, das nimmt dem Ganzen extrem viel Stimmung und macht dann halt auch irgendwie keinen Sinn. Ich habe dann auch das Gefühl, entweder ich habe nicht verstanden, warum man das macht, oder es wird auch nicht richtig erklärt. Das weiß ich jetzt nicht so ganz hundertprozentig. Kann auch an mir liegen, dass ich mich nicht genug damit aufgepasst habe, aber ich bin jedes Mal verwirrt, warum ich das machen muss. Und ja, mir fehlt halt irgendwie das Besondere, dass dich die Story fesselt. Und was wir halt sagen, das ist halt leider das ist ein bisschen typisch Efteling teilweise, dass halt das Storytelling zwar vorhanden ist, aber halt nicht bis zum Ende durchgedacht ist. Und das ist jetzt so ein bisschen, wie wir auch schon im Europapark gesagt haben, da fehlen mir halt auch die letzten paar Prozent, in dem Fall für Storytelling, dass ich halt wirklich sage, okay, von hier bis dorthin wird das irgendwie durchgezogen. Mir fehlt auch irgendwie die Pre-Show, verbindet sich hier jetzt nicht wirklich mit der Story, um ehrlich zu sein. Also man könnte das irgendwie noch geschickter machen. Es ist schon da, ich verstehe schon, was man versucht zu machen, aber es zieht sich dann irgendwie nicht bis zum Ende durch. Und ich gebe dir auch recht, ich war letztes Mal auch 2 Tage in Efteling und ich bin nur einmal gefahren, obwohl gar nicht viel Wartezeit war, weil es auch nicht so extrem gut ankommt. Also ich habe auch das Gefühl, dass die Leute es halt dann eher nur einmal fahren als mehrmals. Und wie gesagt, ich bin schon eine Attraktion gefahren in einem anderen Freizeitpark in Asien, die ein ähnliches Fahrsystem oder dasselbe Fahrsystem verwendet. Und da funktioniert es einfach total gut, weil halt hier einfach viel besser mit dem Ganzen gespielt wird. Und ich finde, sie nutzen das Fahrsystem nicht aus, wie man es halt einfach ausnutzen könnte. Also es würde jetzt keinen Unterschied machen, wenn du ein anderes Fahrsystem reinpackst, weil einfach das nicht richtig genutzt wurde, die positiven Eigenschaften dieses Elements. Und wenn ich es jetzt mit Mystic Manor vergleiche, dann kannst du es einfach nicht machen, weil es einfach 2 Welten sind. Da wurde halt echt überlegt, wie ich das machen kann, wie ich stimmungsvoll durchziehen kann. Und ja, es ist immer noch nett, es ist immer noch ein faszinierendes Ride-System, es ist sicherlich für den Otto-Normalbesucher total ausreichend, aber ich würde mir halt hier einfach wünschen, dass es mich noch ein bisschen mehr die Story mitnimmt, mich ein bisschen mehr fesselt und ich einfach so unnötige Sachen wie so interaktive Elemente einfach weglasse.
Ich sehe das eigentlich sehr ähnlich wie ihr. Ich finde, Symbolica ist absolut gelungen, im Großen und Ganzen, fesch aufgemacht, gut gestaltet. Die Story ist halt so ein bisschen, Fragezeichen, aber irgendwie ist schon okay. Aber ich glaube, das große Ding ist, dass man einfach, wie du schon gesagt hast, das Fahrsystem nicht zu 100%ig ausgenutzt hat. Also man könnte auch ein stinknormales Endless-System da reinstellen. Das wird jetzt keinen großen Unterschied machen. Außer halt in der letzten Szene, wo man das dann zum ersten Mal so richtig ausnutzt, aber was einen irgendwie auch nicht so richtig kickt. Also die Rewritability leidet meiner Meinung nach ein bisschen drunter, dass du den Unterschied zum einen zwischen den drei Spuren, sage ich jetzt mal, nicht rausarbeitest. Diese interaktive Geschichte ist ein kompletter Käse und jeder ist nur verwirrt und I have no idea what I'm doing und es wird einfach nur auf alles gedrückt und schauen wir mal, was passiert, aber irgendwie passiert ja dann nichts.
So also, wie man das ja auch bei Arthur kennt zum Beispiel.
Ja, genau, also es ist irgendwie sounds good, doesn't work, also irgendwie, keine Ahnung, es kommt nicht so raus, was bringt mir das jetzt, was mache ich denn hier überhaupt? Das ist das eine und zum anderen glaube ich, dass du, mir kommt es immer vor, wenn ich es gefahren bin, einmal, ist das okay, weil ich habe das Gefühl, ich habe alles gesehen. Ich würde mich jetzt nicht nochmal reinsetzen, um zu sagen, okay, ich glaube, da sind noch viel mehr Details oder ich habe was übersehen, wie das jetzt beispielsweise bei Drumflucht oder Fata Morgana so wäre, weil da gibt es ja unglaublich, unglaublich viel zu sehen. Weil es halt große Szenen sind, was bei Symbolica jetzt nicht so wirklich der Fall ist. Also mir kommt es immer vor, ich bin es gefahren, hab's erlebt, war gut, aber muss das jetzt nochmal sein mit irgendeiner gröberen Wartezeit? Nicht unbedingt, weil ich sehe den Vorteil eben zwischen den Spuren da nicht so wirklich und ich glaube eben, wie gesagt, mir kommt es vor, ich kann Haken drunter setzen und sehe das als erlebt an. Deswegen nichtsdestotrotz, ich möchte natürlich sagen, es ist ein verdammt guter Dark Ride und ich glaube, für Europa setzt das nochmal massive Maßstäbe im Großen und Ganzen. Also, dass sie sich an dieses System herangetraut haben, dass sie sich das so aufgezogen haben, wie sie es gemacht haben. Super. Kann man jetzt auch sagen, was man will. Ist echt gelungen. Es fehlt halt noch so der kleine Funken, der es dann nochmal ein bisschen besonderer macht.
Hat ja auch lang genug gedauert, die Anlage.
Das stimmt.
Es war ja auch eine Never-Ending-Story und es waren ja auch ganz andere Dinge geplant und sowas. Ich glaube, wenn wir haben uns da ja auch schon lange mit beschäftigt und sowas, ich glaube, sie sehen diesen Ride dann nochmal mit ganz anderen Augen irgendwo. Aber ich glaube, du hast da schon einen ganz guten Punkt angesprochen, um Efteling so ein bisschen, ja, was heißt zu beschreiben, aber wenn man es einfach mal ganz nüchtern betrachtet, sind die Attraktionen alle nicht, ja, es ist nichts, was irgendwie outstanding ist. Was aber Efteling halt schafft, ist es halt irgendwie einen da reinzuziehen, beziehungsweise in so eine Stimmung zu verpacken, dass man, wie du halt bei Traumflug schon gesagt hast, wie eine andere Welt oder halt ein ganz anderes, ein wohliges Gefühl bekommst, dass du halt wirklich so entspannt bist, etc. pp. Und ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum Efteling funktioniert, so wie es funktioniert. Chrissy will noch kurz was sagen.
Ja, ich will dazu sagen, dass man halt auch echt nicht vergessen darf, dass Efteling halt einfach für die Niederländer Nationalgut ist und das halt echt Nationalkulturgut ist. Und die sind halt richtig stolz auf ihr Efteling. Und das ist halt etwas, was man hier in diesem Parkdock unbedingt erwähnen muss, weil das ist nicht selbstverständlich. Das ist für die wirklich eine Art von Nationalstolz. Und das sage ich jetzt nicht nur von dem Freizeitparkstand, her, sondern David und ich haben ja alle bei einem Flughafen gearbeitet für eine Autovermietung. Wir hatten sehr viel mit Niederländern zu tun und die sind sehr schwierige Kunden grundsätzlich, also gerade für die Autovermietung. Ja, das glaubt ihr jetzt nicht, aber die sind eigentlich immer dafür bekannt, dass man denen eigentlich so gut wie gar nichts anmieten kann, dass die sehr strikt sind und keine Angebote annehmen. Und ich habe dann herausgefunden, dass wenn du einen Niederländer auf Efteling ansprichst, egal welchen, die total begeistert sind, dass du Efteling kennst und auch sofort dir sehr positiv zugestimmt sind und du einfach sofort offenes Ohr bekommst. Und das habe ich sehr oft versucht, weil du natürlich in so einer Situation immer versuchst, eine Verbindung aufzubauen, weil du willst ja, dass der Kunde glücklich ist und dass er dich auch sympathisch findet. Und du musst ja Master des Smalltalks werden. Und Efteling öffnet dir für Niederländer alle Türen, die du haben kannst. Und das funktioniert bei 99%. Und das hast du aber nicht bei allen anderen Freizeitparks. Also es funktioniert jetzt nicht, wenn du einen Franzosen auf Disneyland Paris ansprichst oder wenn du einen Deutschen auf den Europapark ansprichst. Das funktioniert nicht so, wie das eben bei Efteling funktioniert. Und da darf man auch nicht vergessen, es gibt einen Fernsehsender, es gibt TV-Shows. Die haben das einfach so dermaßen vermarktet, dass du da echt, also das muss man mir was ganz Wichtiges erwähnen, weil es einfach Dimensionen annimmt. Und deshalb funktioniert das auch. Deshalb muss man manche Stories auch nicht so in Detail erklären. Für uns ist es dann wahrscheinlich so, dass wir sagen so, aber wir schauen halt auch diesen TV-Sender nicht. Wir sind damit nicht so in dieser Blase drinnen. Und das ist halt das, was die sehr gut machen, meiner Meinung nach. Also sie sind die Meister darin, sich zu vermarkten.
Ist vor allem ein spannender Punkt, den du da jetzt angebracht hast, dass du wunderbar mit Niederländern connecten kannst, wenn du über Efteling sprichst. Das habe ich jetzt echt auch schon oft gemerkt, weil ich habe jetzt doch auch ein paar Freunde aus den Niederlanden, entweder mit denen studiert oder andere Connections, wie auch immer. Aber Efteling ist immer ein super, 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 super Gesprächseinstieg, weil auch wenn es am Anfang so ein bisschen reserviert sind und schauen wir mal, sagst du nur Efteling, strahlen die Augen und boom, du hast bei denen was angesprochen, wo sie sich dann mega öffnen, wo du auch gut mit drauf aufbauen kannst. Also das ist für mich jedes Mal so eine kleine Faszination, wie die das geschafft haben, sich so zu positionieren und so zu entwickeln, dass du wirklich als massives Kulturgut angesehen wirst. Wahrscheinlich noch größer als irgendwie der König von den Niederlanden. Finde ich jedes Mal einen interessanten Punkt. Und immer, wenn es heißt, sag mal, Efteling kennst du als Niederländer ja sicher. Du hast gewonnen, dann redest du über Carnival Festival und wie grauenvoll die Musik ist und über den Sprookjesbos, den fliegenden Holländer und so weiter. Und es ist einfach eine coole Art, sich wirklich zu connecten. Und sowas würde ich mir auch so ein bisschen für unsere Kulturen wünschen, um ehrlich zu sein. Also ist eine coole Gesprächsbasis.
Ja, auf jeden Fall echt, echt faszinierend und auch ein kleiner, ja, guter Lifehack vielleicht, falls ihr in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren mal was mit Niederländern zu tun habt. Ihr könnt es ja mal probieren. Vielleicht habt ihr auch schon so Erfahrungen gemacht. Und ich sehe gerade, wir sind schon wieder bei 55 Minuten. Eigentlich wollte ich noch Aquanura ansprechen, aber ich glaube, da haben wir sogar schon in der Abendshow-Folge ein bisschen drüber gesprochen. Also einfach mal da reinhören. Haben wir die mit Jens gemacht und der Bianca oder war das eine andere? Auf jeden Fall da mal reinhören. Die ist schon ein paar Wochen alt, aber immer noch hat sich natürlich nichts verändert in der Zeit zu unserer Meinung zu Abendshows. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Aber was ich euch noch fragen wollte, der ein ganz anderer wichtiger Punkt, den wir jetzt auch schon öfters erwähnt haben, ist Musik in Efteling. Und da will ich jetzt auch gar nicht groß drüber sprechen, weil ich glaube, wir sind alle sehr große Fans. Und wir haben auf unserem Blog airtimers.com ein paar Monaten hatten wir dann ein sehr, sehr interessantes Interview mit René Merkelbach. Das ist der, der quasi hinter der Musik steht. Und da wurden ganz, ganz interessante Fragen zu seiner Arbeit mit Efteling, zu seinen bisherigen Werken etc. pp. Gestellt. Das werde ich euch mal in die Story verlinken. Da könnt ihr dann sehr, sehr viele interessante Fakten und sowas zu der Musik nachlesen. Was ich euch jetzt aber zum Abschluss mal fragen möchte, wir haben ja schon ein bisschen vorgegriffen eben, wenn ihr euch jetzt, es sind quasi zwei kleine Fragen, die ich gerne beantwortet hätte, und zwar, wenn ihr euch jetzt etwas für Efteling wünschen würdet, Attraktion, Show, etc., pp., bla bla, es kann alles sein, was würdet ihr haben wollen? Es kann auch gerne komplex sein, wenn ihr sagt, ja, so eine Indoor-Halle mit mehreren Attraktionen wäre cool, wie es, was weiß ich, hier bei Arthur ist oder sowas. Gerne, haut sowas raus. Und was mir noch so ein bisschen gerade auf der Zunge brannte, würdet ihr euch wünschen, dass Efteling eine größere Attraktionsdichte hat oder findet ihr es gut, wie es jetzt ist? Weil aktuell läufst du ja recht viel, wo auch gar nichts ist. Findet ihr das gut oder würdet ihr da gerne mehr Zwischenattraktionen sehen? Sucht es euch aus, wer anfängt.
Ich kann schon loslegen. Also grundsätzlich zu deiner zweiten Frage. Ich finde das total schön mit der Attraktionsdichte im Moment und für mich ist das so total ausreichend. Also ich kann auch da locker lässig 2 Tage verbringen, ohne dass mir langweilig wird. Ich finde, das ist echt ausreichend und für mich ist das auch okay, zwischendrin ein bisschen zu laufen, ohne irgendwas zu haben, weil ich finde, das ist eben genau das, was diesen Park so ein bisschen entschleunigt. Und dieser Park ist für mich eben im Vergleich zu anderen Freizeitparks echt ein Park, der mich nicht stresst, sondern wo ich echt bin, gerne bin und wo ich auch den ganzen Tag immer ein entspanntes Gefühl habe, egal wie viel los ist und egal wie lange du teilweise warten musst, weil die Wartezeiten sind halt aufgrund dessen, dass es nicht so viele Hauptattraktionen gibt, oft sehr lang, aber da stört mich das überhaupt gar nicht. Und ich finde, das macht halt auch den Charme aus. Attraktionen, die ich mir wünschen würde, ich hätte, glaube ich, wirklich gerne so ein bisschen was in Richtung Tower of Terror. Ich bin ja grundsätzlich ein großer Fan vom Tower of Terror und ich hätte gern sowas zu einem richtig coolen Efteling-Thema. Also ich hätte
braucht jeder Park, oder?
wir brauchen mehr Tower of Terror, ja, ich gebe euch recht, aber sowas halt in diese Richtung, aber vielleicht ein bisschen umgedacht, auf Efteling-Style fände ich richtig, richtig, richtig cool. Und sonst, ja, Valhalla vielleicht so, eine richtig coole Wasserbahn, auch vielleicht schön thematisiert im Dunkeln mit richtig schönen Elementen. Fliegende Holländer mal in anders mit bisschen sowas hätte ich, fände ich richtig, richtig cool. Also ich finde, eine weitere Wasserattraktion würde denen gar nicht schlecht tun und das mit richtig schönem Theming durchgezogen. Ich bin dabei und vielleicht halt wirklich mal ordentliche Warteschlangen wäre echt, echt, echt nice. Das wäre so mein Wunsch für Efteling. Ich brauche keine weitere Kinderachterbahn oder so. Ich finde, dass es genug Attraktionen gibt für Familien, die die ganze Familie dort fahren kann. Und eine Familienachterbahn ist halt, die Kinderachterbahnen sind eigentlich, egal wo, immer ziemlich murks, um ehrlich zu sein. Und ich finde, da braucht es jetzt auch nicht mehr. Also ich brauche nicht unbedingt einen weiteren Coaster in Efteling im Moment.
Ja, also was die Wege und die Dichte der Attraktion angeht, da bin ich eh bei dir. Finde das auch teilweise sehr entspannend, dass sich das so ein bisschen entschleunigt durch die Wege und alles, kriegt man jetzt nicht irgendwie so Platzangst, dass irgendwie so eine massive Menschenanhäufung ist, weil sie es einfach wahnsinnig gut verläuft im Park. Du hast einen Punkt. Was ist?
Ich habe was vergessen. Okay. Wir brauchen eine ordentliche, langsame, richtig große, so Monorail-ähnliche Attraktion wie den People Mover, wo wir uns schöner von A nach B transportieren können. Vielleicht auch noch über den Märchenwald schön drüber, damit wir den so ein bisschen mitnehmen könnten. Das wäre so richtig cool. People Mover braucht die jeder Park. Also.
Das, obwohl es einen Zug gibt, über den haben wir gar nicht gesprochen, fällt mir gerade auf.
Ja, aber ich mag den schon, ja, aber das ist...
Das Zug-Game, ja, das haben sie irgendwie nicht so geschafft, finde ich. Da könnten sie auch noch ein bisschen was machen. Aber sonst, wie gesagt, Attraktionsdichte finde ich voll okay. Eventuell, es gibt ja diese brache Veranstaltungsfläche zwischen Vogelrock und, was ist denn da, was als nächstes dahinter kommt? Ist das dann eh schon Villa Volta oder? Es ist nicht so lang.
Zwischen Vogelrock und dem Diorama.
Ja, genau. Also da ist ja wirklich eine lange, lange Gerade, ja, mit der Veranstaltungsfläche daneben. Ja, nee. Da könnte man zum Winter eh gut, weil da nutzen sie es ja. Aber irgendwie so im restlichen Jahr, was dann doch irgendwie den Großteil des Jahres einnimmt, ist da halt nichts. Und ich glaube, da können wir sich schon was Feines hinstellen. Ich fand einen Punkt mit einer Indoorhalle gar nicht mal so verkehrt. So als Mischung zwischen Woostown, Plopsa Indoor und der Mermaid Lagoon aus Tokyo Disney Sea. Wenn man es jetzt irgendwie vernünftig machen würde, fände ich das jetzt gar nicht so verkehrt, um ehrlich zu sein. Das wäre vielleicht was Interessantes.
Und was hättest du attraktionstechnisch dann gerne da drin? Dark Ride oder auch wirklich so mehrere kleine Rundfahrgeschäfte?
Ach, so ein Dark Ride oder? Ist immer ganz nett. Vielleicht so eine kleine Aussichtsfahrt, so wie dieses Volk von Love ja schon da in der Nähe haben. So Monorail-mäßig, vielleicht mit auch einem Außenpart. Da kann ich mir schon einiges vorstellen. Eventuell so ein Family-Coaster für Indoor-Outdoor wäre ganz spannend. Ja, und ein Dark Ride, da würde ich nie Nein sagen bei Efteling, um ehrlich zu sein.
Vielleicht gibt es ja dann die Efteling Studios Tour.
Cool. Aber bitte keine Thrill-Attraktion. Also Tower of Terror mäßig, I get it, das ist aber schon so das Höchste der Gefühle. Aber irgendwie so eine richtige Thrill-Attraktion braucht man jetzt in dem Park nicht. Also kein Topspin oder so ein Käse.
Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass es relativ ja wenig Fahrgeschäfte allgemein gibt. Also normale Rundfahrgeschäfte. Klar, es gibt diesen Anton Peak Platz mit den ganzen alten Karussells. Es gibt eine Schiffschaukel. Aber es gibt relativ wenig so kleinerlei Attraktionen.
Vor allem baut man da noch ab, ne? Also ja, genau. Marina zum Beispiel ist jetzt weg.
Ich glaube, mit so einer Indoorhalle, wie du das gesagt hast, wenn man es halt wirklich sehr, sehr schön aufzieht, kann man da schon sehr viel reinstecken, auf diese kleinen Zierer-Tower reinpacken etc. Und es wird sich ja auch gerade anbieten mit der 365-Tage-Öffnung, wenn man dann auch Indoor noch eine Alternative hätte. Den Punkt verstehe ich auf jeden Fall. Muss aber sagen, als bevor das Toverland den Wing Coaster eröffnet hat, also Phoenix, fand ich immer, Efteling wäre so der Hauptpark, wo ich mir so einen Wing Coaster à la, jetzt gar nicht mal viel größer als Raptor oder sowas, in Gardaland vorstellen könnte. Also relativ bodennah, sehr, sehr viel märchenhaftes Thema. Zum Beispiel, man könnte so einen Turm, so ein Märchenturm machen, wo der Zug dann quasi mit einer langgezogenen Rolle durchfährt etc. Also ich glaube, da gäbe es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Einen verwunschenen See, wo es eine Helix drüber gibt und so weiter. Ich glaube, das hat man bei Raptor in Gardaland ja sehr schön gemacht, weil das sehr, sehr kompakt und sehr, sehr komplett gestaltet ist. Also man hat sich da sehr, sehr viel Mühe gegeben. Das ist auch so mein Hauptkritikpunkt an den meisten Wing Coaster, die danach entstanden sind. Das sind alles diese Drawn-out-Layouts geworden, wo leider sehr wenig auch mit diesem Shopper-Effekt gearbeitet wurde. Also ob es ein Head oder ein Foot-Shopper ist, das hat man meistens dann oft mal nur in ein Element gepackt irgendwie. Das fand ich dann doch sehr schade. Das habe ich mir immer irgendwie schon für Efteling vorgestellt. Dann kam aber ja Toverland, dann finde ich jetzt die Idee, finde ich dann irgendwie so ein bisschen daneben. Und dann kam halt bei mir eigentlich auch, wie bei Chrissy, dass es eine geile Wasserbahn dem Park auch noch echt gut tun würde. Sowas, ich hätte jetzt aber irgendwie nicht Valhalla als Beispiel genommen, sondern eher halt Splash Mountain. Eine halb Dark Ride, halb Normalwasserbahn. Zu gerne zu irgendeinem Märchen. Sowas würde ich mir auch für Efteling wünschen, weil die Wasserattraktionen lassen dann doch zu wünschen übrig. Man hat einen Rapid Ride, der ganz nett ist, und eine Wasserachterbahn, die nicht nass macht. Und ich bin mir ziemlich sicher, mir würde eine Wasserbahn à la Splash Mountain oder von mir aus auch à la Chiapas in der Größe mit nur besserem Bügelsystem etc. Schon sehr gut gefallen. Also ich glaube, da würde man auch sehr, sehr viele Personen, Besucher ansprechen mit. Ich glaube, das ist wieder was jede Altersgruppe ansprechen würde.
Sehr guter Punkt, mein Lieber. Oder halt, wenn wirklich die Not drückt, immer noch ein Splash Battle oder ein Immersive Tunnel hinstellen. Das musste gesagt werden.
Vielleicht würde Efteling es schaffen, einen guten Immersive Tunnel zu bauen, aber ich glaube nicht.
Wir haben in der Vorbesprechung natürlich auch schon ein bisschen drüber gesprochen und wir hatten die tolle Idee, da könnte man doch, David, vielleicht in deine Indoor-Halle einen Splash-Battle stellen. Das würde dann in der Nähe von Carnival-Festivals sein und wir würden dann einen Föhn installieren. Das Splash-Battle würde die Musik von Carnival-Festival ausschießen, also man kann versuchen, die Musik zu stoppen durch Wasserfontänen und dann darf man im Anschluss daran Carnival-Festival fahren, das als großer überdimensionierter Föhn umgestaltet wird und man kommt dann wieder trocken raus. Also.
Ja, sehr, sehr schöne Vorstellung, gerade in der Halle, hoffentlich, aber nur mit dem Original Bobbianland-Chlor-Geruch, den wir da beim Splash Battle haben. Das würde die Efteling-Welt sehr, sehr gut vertragen. Ja, ich glaube, wir könnten noch ewig über Efteling sprechen. Gerade Shows haben wir jetzt komplett mal außen vor gelassen, leider. Bin mir aber ziemlich sicher, dass wir auch in anderen Folgen sehr oft über Efteling noch sprechen. Es ist ja auch schon vorgekommen, dass es in vorherigen Folgen Efteling oft ein Thema war. Und ich glaube, jetzt haben wir nochmal so einen kleinen Überblick gegeben, wie wir den Park empfinden und was unsere Favorites sind und was wir uns für die Zukunft wünschen. Und würde jetzt einfach nochmal in die Runde fragen, ob ihr noch irgendwas zu sagen habt zu diesem schönen Park in Karlshöfel in den Niederlanden.
Ich bin mein Splash-Battle-Ding losgeworden, das passt schon.
Chrissy hat...
Ich habe auch nicht wirklich was zu sagen. Also ich finde halt, wir haben nur an der Oberfläche gekratzt, wie bisher in allen unseren Park-Talks, bei allen unseren Parks, außer Tripsdrill, glaube ich, sind wir überall nicht wirklich in die Tiefe vorgedrungen, weil einfach die Parks zu viel hergeben, um das in einer Stunde abzugrasen. Also können wir sicher nochmal einen zweiten Teil machen, wo wir auch über die, nochmal über das Essen sprechen, über die Shows, über die Hotels. Also ich glaube, da haben wir auch nochmal die Variante hier, schön darauf einzugehen. Und ja, aber war ein schöner Park-Talk, hat mir gut gefallen.
Ah, und vielleicht noch eine Sache, so als, wir nehmen ein Takeaway für euch. Lasst den Märchenwald nicht aus. Wenn ihr Zeit habt und euch das anschauen wollt, weil der Märchenwald ist, glaube ich, immer noch so die Hauptattraktion des Parks, lasst ihn verdammt nochmal nicht aus.
Genau, holt euch eine Stroopwaffel oder am besten zwei und dann geht entspannt eine Runde durch den, oder auch vier. Ich glaube, für den Märchenwald könntet ihr auch mehr gebrauchen, aber dann geht entspannt durch den Märchenwald, guckt euch alles in Ruhe an, lasst euch treiben, es gibt eine Wegführung, die euch quasi zu allen Märchen bringt, da habt ihr dann keine Sorge, was zu verpassen, und bis dahin wünsche ich euch, auch bis wir dann endlich wieder nach Efteling können, eine angenehme Restwoche und wir hören uns Sonntag zum Wochenrückblick. Tschüss.
Thank you, Will.
Thank you, Will. Bis Sonntag. Ciao.
Tot ziens.
Das war's schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr auf Facebook, Instagram, Twitter oder natürlich auf unserem Blog unter airtimers.com vorbeischaut. Wir wünschen euch eine schöne Woche und bis bald.